Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.
Meine Damen und Herren, wenn wir heute an die Geschichte des Bombenkriegs in unserem Land erinnern, dann erinnern wir an beides. An das Leid der Menschen in deutschen Städten und an das Leid, das Deutsche anderen zugefügt haben.
Frank-Walter Steinmeier war das heute in Dresden. Das Gedenken dort, die Erinnerung an den Beginn der Bombardierung der Stadt, heute vor genau 75 Jahren. Wir berichten gleich über das, was da heute in Dresden zu hören und zu sehen ist. Außerdem schauen wir auf den Bundestag. Die Regierungskrise in Thüringen war dort ein Thema. Und die europäischen Gesundheitsminister beraten über gemeinsame Strategien im Kampf gegen das Coronavirus. Das Thema in unserer Reihe Hintergrund lautet heute Strahlende Sahara, der erste französische Atomversuch vor 60 Jahren. Und damit gehen wir zuerst nach Dresden. In der Stadt wird heute an die schweren Bombenangriffe vor 75 Jahren erinnert. Diese Zerstörung aus der Luft, noch in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs. Das war in der Stadt immer wieder Anlass für heftige Debatten. Gerade zu DDR-Zeiten wurde die Erinnerung daran regelrecht instrumentalisiert. Nadine Lindner verfolgt für uns, wie die Menschen dort heute mit diesem Tag umgehen. Frau Lindner, vor allem die Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist ja mit Spannung erwartet worden. Was war heute seine Kernaussage?
Ja, Frank-Walter Steinmeier hat hier am Nachmittag bei der Gedenkveranstaltung im Dresdner Kulturpalast in der Innenstadt eine ganz bemerkenswerte Rede gehalten. Und eine seiner Kernaussagen war der Satz, aufrichtige Erinnerung lehrt uns Mitgefühl. Das heißt, er hat auf der einen Seite darauf beharrt, dass man gedenken muss, dass man an die bis zu 25.000 Toten denken muss, die es in diesen Tagen in Dresden gegeben hat. Aber dass es eben auch eine Benennung der Ursachen braucht und dass das eine Verantwortung für das Heute gibt, um es jetzt mal kurz zusammenzufassen. Es gibt eine kurze Passage, wo er auf die Rolle von Dresden als Kulturstadt eingeht.
Die Zerstörung der Kulturstadt Dresden begann schon 1933.
Und zwar mit den Bücherverbrennungen, die direkt nach der Machtübergabe an Hitler begannen. So hat es Frank-Walter Steinmeier eingeführt. Und dann hat er noch in einer anderen Passage, nicht sehr direkt, aber doch sehr wahrnehmbar, über Thüringen und die Situation für die deutsche Innenpolitik gesprochen.
Meine Damen und Herren, wenn gewählte Abgeordnete heute die Parlamente, in denen sie sitzen, vorführen und lächerlich machen, dann ist das der Versuch, Demokratie von innen zu zerstören.
Ja, und man hat es im Anschluss gehört, deutlicher Applaus für Frank-Walter Steinmeier nach diesen Sätzen.
Frau Lindner, was ist Ihr Eindruck? Hat der Bundespräsident da die richtigen Worte gefunden?
Meiner Ansicht nach ja. Es war eine Rede, die mit großer Spannung erwartet wurde. Aus seinem Umfeld war vorher bekannt, dass er sich nicht leicht getan hatte mit. Aber meiner Ansicht nach war es die richtige Rede zur richtigen Zeit. Es gab am Ende Standing Ovations im Dresdner Kulturpalast. Und ich finde das Ganze aus zwei Gründen. Er hat auf der einen Seite sehr plastisch und sehr mitfühlend, sehr empathisch gesprochen. Er hat von den tosenden Feuerstürmen gesprochen, die allen Sauerstoff aus den Straßen zogen und von der Todesangst der Menschen in den engen Kellern. Und dann hat er aber auch wieder und wieder an Ursachen und Verantwortung erinnert. Und das deutlichste Zeichen dafür ist meiner Ansicht nach, dass er seine Rede im polnischen Wieluń begonnen hat, einer kleinen Stadt, die am 1. September 1939 im Bombenhagel unterging und die das erste Verbrechen des Zweiten Weltkriegs war, und hat auch betont, dass Dresden keine Sonderstellung hat, sondern in einer Reihe von deutschen und internationalen Städten zu sehen ist.
Frau Lindner, noch ganz kurz, wie geht es heute noch in Dresden weiter?
Ja, in diesen Minuten haben die Glocken hier in der Dresdner Innenstadt geläutet. Viele hundert Menschen haben sich zu einer Menschenkette versammelt, darunter auch Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, der gesagt hat, es ist ihm eine Ehre, hier dabei zu sein. Es wird eine Nacht der Stille in der Dresdner Frauenkirche folgen, die hier auch zentraler Ort des Gedenkens ist.
Nadine Lindner war das live aus Dresden. Vielen Dank für diese Information. 8 Tage sind vergangen seit dem Debakel bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Heute hat sich nun der Bundestag mit den Ereignissen im Erfurter Landtag befasst. Frank Capellan berichtet.
Die Stimmung ist aufgeheizt. Der Tabubruch von Thüringen bringt viele Abgeordnete in Rage. Union und FDP zeigen sich reumütig. FDP-Chef Christian Lindner.
Wir sind beschämt, weil wir der AfD ermöglicht haben, uns und die parlamentarische Demokratie zu verhöhnen. Und dafür entschuldige ich mich namens der Freien Demokraten.
Doch wofür entschuldigen? Die Wahl von Thomas Kemmerich war doch die natürlichste und demokratischste Sache der Welt, meint AfD-Fraktionschef Alexander Gauland und nimmt sich einmal mehr Angela Merkel vor.
Nicht normal ist es in einer Demokratie, das Ergebnis rückgängig zu machen, wie die Kanzlerin es formulierte, weil die abgegebenen Stimmen ideologisch anrüchig erscheinen.
Paul Ziemiak kontert, spielt darauf an, dass die AfD dem eigenen Kandidaten keine einzige Stimme gab. Der CDU-Generalsekretär verweist auf den extrem rechten Landesverband Thüringen. Warum er AfD-Landeschef Björn Höcke einen Nazi nenne?
Ganz einfach, weil er einer ist, weil er erwiesenermaßen einer ist. Und Sie wissen es.
Angespannt verfolgt Christian Lindner die Debatte. Der FDP-Vorsitzende steht nach dem angekündigten Rückzug seiner CDU-Kollegin Kramp-Karrenbauer besonders unter Druck. War es nicht zuallererst der Liberale, der die eigenen Leute nicht im Griff hatte? Der gebürtige Thüringer Carsten Schneider, Fraktionsgeschäftsführer der SPD, hält ihm vor, völlig falsch auf die Wahl Kemmerichs reagiert zu haben.
Sie haben jedenfalls keine politische Verantwortung genommen. Im Gegenteil, Sie haben Herrn Kemmerich gute Nerven gewünscht. Und viel Glück. Und jetzt haben Sie eigentlich nichts mehr damit zu tun. Herr Lindner, ich finde, Sie sollten einmal in Ihrem Leben politische Verantwortung übernehmen. Einmal.
Forderungen nach einem Rücktritt Lindners stehen immer wieder im Raum. Für den Liberalen aber scheint die Sache aus der Welt zu sein.
Ich habe nicht am Mittwoch in meiner ersten Reaktion viel Glück gewünscht. Ich habe mein Amt als Parteivorsitzender an die klare Abgrenzung der FDP von jeder Kooperation mit der AfD gebunden.
Doch wie soll das Dilemma von Thüringen aufgelöst werden? Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt appelliert an die Union, sich nicht weiter der Wahl Bodo Ramelows entgegenzustellen. Ihre Kollegin von der Linkspartei, Amira Mohamed Ali, macht sich wenig Hoffnung, dass die Christdemokraten nachgeben könnten. Und Generalsekretär Ziemiak bestätigt eben dieses.
Dass die Linke ihre Vergangenheit nicht aufgearbeitet hätte, dass wir keine Demokraten seien. Absurd! Absurd!
Sollen wir die Mauertoten noch mal nachzählen? Sollen wir überlegen, ob sozialistische Diktaturen, die Sie unterstützen, ob wir ein anderes Verhältnis dazu haben wollen? Was gibt es da zu diskutieren mit uns? Und Herr Ramelow ist Ihr Kandidat der Linken. Und deswegen wird er von uns keine Unterstützung bekommen.
Paul Ziemiak hat CDU-intern einiges zu regeln. Die Kandidatur von Friedrich Merz für die Nachfolge von Kramp-Karrenbauer gilt als gesetzt. Gesundheitsminister Spahn will auch. Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident, hält sich weiter bedeckt. Ein Sonderparteitag könnte entscheiden. Tilman Kuban, Chef der CDU-Nachwuchsorganisation, will die Basis mitreden lassen.
Also wir werden als Junge Union unsere Mitglieder befragen, wenn es mehrere Kandidaten gibt.
Eine Befragung aller Christdemokraten nach SPD-Vorbild allerdings wird von der noch Vorsitzenden bisher abgelehnt.
Frank Capellan war das aus Berlin. Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission. Sie ist heute noch einmal an ihren alten Arbeitsplatz gekommen, eben in den Bundestag in Berlin. Sie war dort geladen, um vor dem Untersuchungsausschuss in der sogenannten Berateraffäre auszusagen. Es geht da um die millionenschweren Verträge, die in ihrer Amtszeit als Verteidigungsministerin abgeschlossen wurden. Und Ursula von der Leyen hat tatsächlich Fehler eingeräumt. Kai Küstner.
Im leuchtend pinkfarbenen Sakko und mit einem guten Tag auf den Lippen betrat die letzte und bei weitem prominenteste Zeugin im Berateraffäre-Untersuchungsausschuss den Sitzungssaal, um sodann in einer mehrstündigen Anhörung die Fragen der Abgeordneten zu beantworten.
Es ist immer gut, dass es auch zwischendurch ein Bounty gibt, ohne Schleichzuwerbung, um nicht in den Tiefschlaf zu verfallen.
Stellte die FDP-Obfrau im Untersuchungsausschuss Strack-Zimmermann bereits in einer Sitzungspause ernüchtert fest. Schneller, reibungsloser sollte die Beschaffung von Kriegsgeräte im Ministerium ab Ende 2013 endlich ablaufen. Dafür hatte Ursula von der Leyen reihenweise externe Berater, teilweise hochbezahlt, ins Ministerium geholt.
Dafür gab es keinerlei Regeln, keinerlei Kontrollmechanismen, sondern das hat sich alles verselbstständigt.
Kritisiert der Sprecher der Linken im Untersuchungsausschuss Matthias Höhn. Ich bin der Meinung, wir brauchten Hilfe von außen, erklärte die Ex-Ministerin während ihrer Befragung nun wörtlich. Man brauche sie auch heute noch, um dann einzuräumen, ja, es sind Fehler. Fehler passiert bei der Vergabe von Aufträgen. Aber so ihre Botschaft, man habe ja gehandelt, die Aufsicht, die Kontrolle bei der Vergabe von Aufträgen gestärkt, wovon der Sprecher der SPD im Untersuchungsausschuss Dennis Rohde nicht wirklich überzeugt ist.
Frau von der Leyen ist scheinbar mit dem Wissensstand, den sie damals am letzten Tag als Bundesministerin der Verteidigung im Untersuchungszeitraum hatte, stehen geblieben. Verweigert sich den Erkenntnissen, die wir gewonnen haben. Wir hätten uns etwas mehr Demut vor dem Untersuchungsausschuss gewünscht.
Dass die eingekauften Berater im Verteidigungsministerium irgendwann ein Eigenleben geführt, losgelöst jeglicher Kontrolle, sich Aufträge gegenseitig zugeschanzt hätten, ist der Hauptvorwurf. Der Bundesrechnungshof hatte schon 2018 bemängelt, dass Aufträge in Millionenhöhe regelwidrig vergeben wurden.
Man kann gar nicht dankbar genug sein, dass Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt Verteidigungsministerin ist. Wir haben die letzten 2,5 Stunden hier eine Zeugin erlebt, die wie kaum eine andere einen Unwillen zur Aufklärung an den Tag gelegt hat,
erklärte ein enttäuschter Sprecher der Grünen im Ausschuss Tobias Lindner in einer Sitzungspause. Gefragt wurde von der Leyen bei der Vernehmung auch zu ihren beiden Diensttelefonen, die als Beweismittel hätten dienen sollen, jedoch nach Rückgabe einer Grundreinigung unterzogen worden waren. Alle Daten also sind futsch.
Was ich bemerkenswert finde, wir haben Frau von der Leyen auf ihr Handy angesprochen, nochmal auf die SMS. Sie wissen, dass der Kollege Tobias Lindner im Zeugenstand war und sich darüber ausgetauscht hat bzw. Informationen von ihr bekommen hat. Ich fand es bemerkenswert, dass sie darauf heute nur dahin eingegangen ist, dass sie gesagt hat, Herr Lindner hätte ihr ja auch Fotos von dem neugeborenen Kind geschickt. Also das würde ich als ziemliche Sauerei bezeichnen, wenn in einem so ernsten Kontext plötzlich so privat ausgeteilt wird.
So Strack-Zimmermann. Ursula von der Leyen versuchte die Bedeutung dieses Themas in der Befragung herunterzuspielen. Sie nutze ihr Handy zum Telefonieren, so die Ex-Ministerin. Während Ursula von der Leyen also bilanziert, sie habe aufgetretene Fehler ja abgestellt, ist die Opposition im Ausschuss davon nicht überzeugt. Dass die Ex-Ministerin deswegen strafrechtlich etwas zu befürchten hat, ist zunächst nicht zu erwarten.
Und noch eine pikante Befragung gab es heute im Bundestag, im Untersuchungsausschuss nämlich zum Debakel mit der Pkw-Maut. Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU gerät deswegen seit Monaten immer stärker unter Druck, auch weil er Verträge voreilig abgeschlossen haben soll, so der Vorwurf. Heute hat der Untersuchungsausschuss nun den Vorgänger von Scheuer geladen, Peter Ramsauer, ebenfalls von der CSU. Aus Berlin berichtet Katharina Hamberger.
Vor 3 Tagen feierte Peter Ramsauer Geburtstag. 66 Jahre alt ist er geworden. Den heutigen Auftritt im Pkw-Maut-Untersuchungsausschuss, den betrachtet er als verlängertes Geburtstagsereignis, lässt der frühere Verkehrsminister gleich zu Beginn der Sitzung wissen. Der Oberbayer war von 2009 bis 2013 Bundesverkehrsminister, also auch zu der Zeit, als die CSU mit der Idee der Ausländermaut in den Wahlkampf für die Bundestagswahl zog. In den Koalitionsverhandlungen wurde sie dann in den Vertrag von Union und SPD geschrieben. Ramsauer sollte berichten, wie es dazu kam und welche Rolle er spielte.
Wir werden uns mit ihm auseinandersetzen müssen, warum an der Stelle die Pkw-Maut trotz zahlreicher Hinweise auf Rechtsbedenken auch in seinem Haus vorangetrieben wurde, warum über Rechtsbedenken hinweggegangen wird.
Sagte Grünen-Politiker Oliver Krischer noch vor der Befragung des CSU-Politikers. Und dieser machte relativ schnell deutlich, wen er in der Verantwortung sieht. Angela Merkel und Horst Seehofer, die 2013 noch Vorsitzende von CDU und CSU waren und von denen er danach nicht mehr zum Minister ernannt worden ist. Seine Nachfolger Alexander Dobrindt und auch Andreas Scheuer nehme er ausdrücklich in Schutz. Es sei klar, wer die Suppe in Auftrag gegeben habe, wer sie gekocht habe und wer sie ausgelöffeln habe müssen, sagte Ramsauer und sprach von einer Hypothek für Dobrindt und Scheuer, mit der sie hätten arbeiten müssen. Diese Hypothek ist laut dem 66-jährigen ein Satz im Koalitionsvertrag von 2013, nämlich dass kein Fahrzeughalter in Deutschland stärker belastet werde als heute. Diese Vorgabe hielt er selbst für europarechtlich problematisch, das habe er auch zum Ausdruck gebracht, gab der CSU-Politiker zu Protokoll. Er habe sich vielmehr schon im November 2013, also kurz nach der Bundestagswahl und noch vor der Amtsübergabe, mit dem damaligen EU-Verkehrskommissar Siim Kallas auf ein Modell geeinigt. Dies hätte vorgesehen, dass nicht jeder deutsche Autofahrer den vollen Ausgleich für die Maut über die Kfz-Steuer bekommt, sondern dass die Kfz-Steuer im Gesamtvolumen um den Betrag gesenkt wird, den man über die Pkw-Maut von Halter in Deutschland zugelassener Autos eingenommen hätte. Das hätte für manche eine stärkere Entlastung, für andere eine Mehrbelastung bedeutet. Merkel hätte dies abgelehnt, mit Verweis auf ihr Versprechen im Wahlkampf, und auch Seehofer habe sich nicht für Ramsauers Lösung stark gemacht. Später habe der frühere CSU-Chef dies Ramsauer gegenüber auch mit Wahlversprechen begründet. Dass er das nicht nachvollziehen kann, machte dieser im Ausschuss heute recht deutlich. Ramsauer war der erste politische Zeuge im Pkw-Maut-Untersuchungsausschuss, viele weitere werden folgen, unter anderem der Nachfolger Ramsauers und heutige CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, aber auch natürlich der aktuelle Verkehrsminister Andreas Scheuer selbst.
Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. In China ist die Zahl der Infizierten jetzt sprunghaft angestiegen. Und immer mehr Experten sagen, es ist gut möglich, dass dieses Virus, das inzwischen den Namen Covid-19 trägt, dass dieses Virus also zu einer weltweiten Gefahr wird. Heute haben sich die EU-Gesundheitsminister zusammengesetzt, um über das Virus und die Lage in Europa zu beraten. Peter Kapern.
Im Kampf gegen Covid-19 haben die EU-Gesundheitsminister den Weg für schärfere Einreisekontrollen geebnet. Wer aus Risikoregionen in die EU kommt, der kann künftig nach dem Woher und dem Wohin gefragt werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erläuterte,
dass der Schwerpunkt vor allem darauf liegt, zu identifizieren, wer von einreisenden Passagieren Kontakt gehabt hat, vor allem zu sehr stark betroffenen Regionen wie der Provinz Hubei.
Dieser Punkt war unter den Ministern zunächst nicht unumstritten, denn Einreisende sollen auch gefragt werden, ob sie Kontakt zu potenziell Infizierten gehabt haben. Diese Frage, so kritisierten einige der Ressortchefs, könne aber niemand, der zum Beispiel aus einer chinesischen Millionenstadt kommt, beantworten. Unstrittig hingegen war der zweite Punkt verschärfter Einreiseregeln, die Erfassung von Reiseziel und Kontaktdaten.
Dass wir vor allem eben auch die Möglichkeit haben, über entsprechende Abfragen zu wissen, wie wir Einreisende, die potenziell infiziert sein könnten, sehr schnell auch kontaktieren können und auch diejenigen, die drumherum zum Beispiel gesessen haben, im Flieger kontaktieren können. Und dass das alle europäischen Länder auch so sehen, das fand ich ein sehr, sehr wichtiges Signal.
Schließlich war das Treffen der Gesundheitsminister ja einberufen worden, um den Umgang der Mitgliedstaaten mit der Corona-Krise zu koordinieren. Bislang weichen die Einreiseregeln nämlich weit voneinander ab. Die entsprechenden Regeln für die Kontrollen müssen die Mitgliedstaaten nun noch in nationales Recht umsetzen. Für noch schärfere Einreisekontrollen sieht bislang keiner der Gesundheitsminister einen Grund. Adam Wojtek, der tschechische Ressortchef, hatte vor Beginn des Treffens eine komplette Einreisesperre für Reisende aus China nicht ausgeschlossen, falls sich die Krankheit drastisch ausbreiten sollte. Nach den Beratungen wollte sich EU-Kommissarin Stella Kyriakides solchen Spekulationen aber nicht anschließen.
The situation at the moment does not call for these measures and I think that we need to be positive in that the measures being taken by member states and by China will contain the virus.
Die derzeitige Situation mache solche Maßnahmen nicht notwendig, sagte die Kommissarin. Man solle vielmehr positiv davon ausgehen, dass alle von der EU und China ergriffenen Maßnahmen die Ausbreitung des Virus eindämmen werden. Die Kommissarin forderte die Mitgliedstaaten auf, medizinische Geräte und Schutzkleidung gemeinsam zu beschaffen, um einem Mangel im Falle einer Pandemie vorzubeugen. Ein weiteres Thema war die Medikamentenversorgung in der EU. Viele Wirkstoffe, die in Europa zu Medikamenten weiterverarbeitet werden, stammen aus China. Dort sind aber viele Fabriken wegen der Corona-Krise stillgelegt. Brüssel wird also prüfen, ob man Produktionskapazitäten außerhalb Chinas kurzfristig hochfahren kann.
Peter Kapern berichtete. Ist es den EU-Staaten erlaubt, Flüchtlinge direkt an der Grenze abzuschieben? Dürfen Grenzbeamte Personen sozusagen sofort wieder zurückschicken, auch ohne Verfahren, ohne eine einzige Anhörung? Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat sich heute mit dieser Frage beschäftigt und die Antwort lautet, ja, das ist erlaubt. Klaus Hempel.
Geklagt hatten zwei Flüchtlinge aus Mali und der Elfenbeinküste. 2014 waren sie im Norden Marokkos über Grenzzäune geklettert und gelangten so kurzzeitig in die spanische Exklave Melilla, also auf spanisches Staatsgebiet. Doch sie wurden sofort von der spanischen Grenzpolizei festgenommen und nach Marokko zurückgebracht, ohne dass ihre Personalien aufgenommen und ohne dass sie zu ihrer Flüchtlingssituation befragt wurden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat nun entschieden, dass die spanischen Grenzbehörden rechtmäßig gehandelt haben. Die Kläger hätten sich selbst in eine unrechtmäßige Situation gebracht, indem sie versuchten, als Teil einer größeren Gruppe mit Gewalt über die Grenzzäune zu gelangen. Legale Wege, um nach Spanien zu gelangen, hätten sie nicht genutzt. In solch einem Fall liege kein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention vor.
Klaus Hempel berichtete. Zwischen der NATO und dem Irak herrschte jetzt einige Wochen lang Funkstille nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch US-Spezialkräfte. Es war eine Tat begangen auf irakischem Boden und diese Tat hatte wochenlange Proteste zur Folge. Jetzt will der Irak wieder stärker mit der NATO kooperieren. Das wurde deutlich heute bei den Beratungen der NATO-Verteidigungsminister. Bettina Klein sagt uns mehr.
US-Verteidigungsminister Mark Esper verkündete die Neuigkeit zu Beginn seiner Pressekonferenz in Brüssel bei der NATO. Die USA und die Taliban haben einen Vorschlag ausgehandelt für eine 7-tägige Reduktion der Gewalt.
The United States and the Taliban have negotiated a proposal for a 7-day reduction in violence. I'm here today consulting with allies about this proposal and we've had a series of productive bilateral and collective meetings about the path forward.
Er habe sich mit den NATO-Verbündeten konsultiert und produktive Gespräche über den weiteren Weg geführt, so Esper. Ab wann diese 7 Tage gelten sollen, ist im Augenblick noch offen. Dies würde wohl gesondert bekannt gegeben. Halten sich die Taliban daran, könnte anschließend ein Abkommen unterzeichnet werden. Darin würde der Gewaltverzicht festgeschrieben, außerdem die Bereitschaft, mit der afghanischen Regierung zusammenzuarbeiten, sowie auf Seiten der USA eine Truppenreduzierung. Zuletzt war von etwa 8.000 US-Soldaten die Rede, die in Afghanistan erst einmal bleiben würden. Da der Afghanistan-Einsatz eine NATO-Mission ist, soll das weitere Prozedere eng im Bündnis abgestimmt werden. Er hoffe, bald über mehr berichten zu können, so der US-Verteidigungsminister.
Progress has been made on this front and we'll have more to report on that soon, I hope.
Gefragt, ob denn eine 7-Tages-Frist ausreicht, um die Zuverlässigkeit der Taliban festzustellen, nachdem schon so viele Versuche gescheitert sind, antwortete Mark Esper.
It is our view that 7 days for now is sufficient.
Unserer Meinung nach reicht das erst einmal aus, aber das Ganze sei weiterhin an Bedingungen geknüpft.
So it will be a continual evaluative process as we go forward, if we go forward.
Der ganze Prozess werde kontinuierlich überprüft. Auch in einer anderen Frage gab es inzwischen Fortschritt. Die irakische Regierung hat grünes Licht dafür gegeben, die Ausbildungsmission der NATO fortzusetzen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erwähnte dies eher beiläufig.
The government of Iraq has confirmed to us their desire for continuation of the NATO training. Advising and capacity building activities for the Iraqi armed forces.
Dem Vernehmen nach gab es von der irakischen Regierung auch Zustimmung für die geplante Erweiterung der NATO-Mission. Diese hatte gestern noch nicht vorgelegen, weshalb das Bündnis sich nur prinzipiell darauf verständigen konnte. Das irakische Parlament hatte im Januar den Abzug aller ausländischen Kräfte verlangt. Die ausdrückliche Einwilligung der Regierung galt nun als Voraussetzung für den Beschluss der NATO. Zunächst ist daran gedacht, etwa 200 Ausbilder von der internationalen Anti-IS-Koalition quasi unter das Dach der NATO zu überführen. Weitere Maßnahmen sind in der Diskussion. US-Präsident Trump hatte zuletzt gefordert, dass die NATO sich stärker im Antiterrorkampf im Nahen und Mittleren Osten einbringt. Die Ausbildung lokaler Streitkräfte für den Antiterrorkampf ist aus NATO-Sicht ein geeignetes Mittel.
Wir leben im Zeitalter von Patchwork-Familien, generell in einer Zeit mit völlig neuen Familienmodellen. Und da gibt es eine Menge Gesetze, die an dieses Zeitalter noch nicht angepasst sind. Vor allem gibt es die im Adoptionsrecht. Was passiert zum Beispiel mit Kindern, die in eine Partnerschaft ohne Ehe mitgebracht werden? Mit solchen Fragen hat sich heute der Bundestag befasst. Gudula Geuter hat das für uns verfolgt.
Es ist ein Ausschnitt aus dem Adoptionsrecht, über den der Bundestag entschieden hat, der aber immer mehr Menschen betrifft. Lebt ein Paar dauerhaft zusammen, so soll in Zukunft ein Partner die leiblichen Kinder des anderen adoptieren können. Diese sogenannte Stiefkindadoption ist bisher nur in der Ehe möglich. Das hatte das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Mai für verfassungswidrig erklärt. In dem konkreten Fall hatte die Mutter Kinder mit in eine neue Verbindung gebracht. Heiraten wollte sie den neuen Partner aber nicht, denn sonst hätte sie ihre Witwenrente verloren. Es gebe keinen Grund, unverheiratete Paare auszuschließen, hatten die Richter befunden. Das Recht zur Adoption muss erweitert werden. Dabei gab es von Anfang an weitgehende Vorschläge. Auch von der SPD, betonte im Bundestag Susanne Rüttrich.
Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir das Thema Adoption in Gänze betrachten und umfassend zu einem modernen und zeitgemäßen Abstammungs- und Adoptionsrecht kommen. Denn Kinder leben nun mal in den verschiedensten Familienformen.
Stattdessen entschied sich die Koalition aus CDU, CSU und SPD für die kleine Lösung für die Stiefkindadoption auch bei unverheirateten Paaren. Und auch da liegen die Hürden hoch. Eine ausreichend stabile, dauerhafte Verbindung soll in der Regel angenommen werden können, wenn das Paar 4 Jahre lang zusammenlebt. Zu lang finden Teile von Opposition und SPD. Für die Genossen rechtfertigt dagegen Sonja Amalie Steffen die Dauer.
Das sind fast immer Kinder, die nur noch einen Elternteil haben, weil der andere gestorben ist. Die haben also schon einen großen Verlust in ihrem Leben erlitten. Und jetzt geht es darum, dass ein neuer Elternteil kommt. Und das, finde ich, darf nicht so einfach sein, dass man eben sagt, also nach 2 Jahren Bewährung in der Beziehung ist es möglich.
CDU und CSU hatten auf der kleinen Lösung bestanden, des Kindes wegen, so der Christdemokrat Axel Müller.
Es geht also nicht um die Selbstverwirklichung der Paare oder um gesellschaftspolitische Reformen. Für das Bundesverfassungsgericht und auch für uns steht einzig und allein das Wohl des Kindes im Zentrum der rechtlichen Beurteilung, meine Damen und Herren.
Die Große Koalition und ein modernes Familienrecht, das wird nichts.
Kritisierte dagegen Katrin Helling-Pla. Ihre FDP hätte, wie die SPD, nicht verheirateten Paaren gern auch die Adoption fremder Kinder erlaubt. Noch weiter wollen andere gehen, so Gökay Akbulut von der Partei Die Linke und Katja Keul von den Grünen.
Wir als Linksfraktion fordern auch, dass im Abstammungsrecht eine Elternschaftsanerkennung für eheliche und nicht eheliche Kinder geschaffen wird. Und geben Sie lesbischen Co-Müttern die Möglichkeit, das Kind der anderen anzuerkennen, so wie es nicht leibliche Väter auch tun können.
Widerspruch kam von der AfD.
Tatsächlich entstehen Kinder aus der Verbindung von Mann und Frau. Das ist nicht verfassungswidrig, das ist Biologie.
So Johannes Huber. Gegen diese Stiefkindadoption stimmte letzten Endes nur die FDP. Andere Fragen, wie die, ob lesbische Partner von Anfang an als gemeinsame Eltern gelten können, will auch die Koalition noch klären.
Die Debatte im Bundestag zum Adoptionsrecht. Gudula Geuter war das mit ihrem Bericht. Am Dienstag hat Jürgen Klinsmann völlig überraschend bekannt gegeben, dass er das Handtuch wirft als Trainer bei Hertha BSC. Und er hat da gleichzeitig klargemacht, dass er trotzdem weiter mitreden will in dem Bundesliga-Club, nämlich im Aufsichtsrat. Dieses Gedankenspiel, das haben die Hertha-Chefs heute allerdings beendet. Die Ära Klinsmann in Berlin ist vorbei. Sebastian Engelbrecht.
Jürgen Klinsmann war seine große Hoffnung. Mit ihm wollte Investor Lars Windhorst Hertha BSC an die Spitze des europäischen Fußballs führen. Umso mehr zeigte sich Windhorst von dem plötzlichen Abgang Klinsmanns als Trainer enttäuscht. Der Investor ist sich mit Präsident Gegenbauer und Manager Preetz einig. Klinsmann wird deshalb nicht in den Aufsichtsrat des Vereins zurückkehren können.
Leider muss ich sagen, dass heute aufgrund der Art und Weise, wie der Jürgen Klinsmann sich verabschiedet hat, eine Zusammenarbeit unmittelbar jetzt weiter mit ihm im Aufsichtsrat der Hertha BSC aus meiner Sicht nicht vorstellbar ist.
Klinsmann hatte sein Mandat im Aufsichtsrat von Hertha ruhen lassen, seit er am 27. November das Amt des Cheftrainers der Mannschaft übernommen hatte. Der Rücktritt des Weltmeisters von 1990 als Trainer traf die Hertha-Führung unvorbereitet. Ohne Absprache mit den Clubverantwortlichen hatte Klinsmann per Facebook erklärt, er gebe sein Amt auf.
Ich habe mit Herrn Klinsmann auch danach telefoniert. Er hat sich entschuldigt, ihm tut das sehr leid. Und ich denke, er bereut auch die Entscheidung. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr emotional war für ihn.
Investor Windhorst hatte im vergangenen Jahr mit insgesamt 224 Millionen Euro seine Anteile an dem Hauptstadtclub auf 49,9% aufgestockt. Klinsmann passte ihm ins Geschäftskonzept.
Wir haben schnell gemerkt, dass gerade bei Werbeeinnahmen, bei Sponsoren der Name so viel Zugkraft hatte, dass wir dort in kurzer Zeit auch finanziell für den Verein große Erfolge eingefahren hätten.
Lars Windhorst betonte, er schlage nie Türen zu und schloss nicht aus, irgendwann wieder auf Klinsmanns Rat zurückzugreifen. Dagegen gab sich Präsident Werner Gegenbauer unversöhnlich.
Da gibt es auch aus meiner Sicht überhaupt keinen Weg zurück, jedenfalls nicht, was Hertha BSC angeht.
Und Manager Michael Preetz beschwerte sich.
Dass ich auf der Bank sitze und dass ich irgendwie engagiert an der Seitenlinie auftauche, das sind keine Dinge, die jemals wir miteinander besprochen haben. Und das ist das, was ich meinte.
Ex-Trainer Jürgen Klinsmann hatte sich über eine zu dominante Rolle des Managers am Spielfeldrand beschwert.
Und jetzt also kein Platz mehr für Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC. Das war der Bericht von Sebastian Engelbrecht. Damit geht diese Ausgabe der Informationen am Abend zu Ende. Im Studio war Tobias Armbruster. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.